Heute ist Mittwoch, der 17. September. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt mit mir, Patrick Duane. Zur Mitte der Woche ist natürlich das Allerwichtigste, was heute am Tagesverlauf passiert, die FED-Notenbankentscheidung und die Zinssenkung, die mit 25 Basispunkten eingepreist ist. Aber wichtig wird sein, wie FED-Chef Jerome Powell dann ab 20.30 Uhr die Forward Guidance genauer definiert und wie taubenhaft er klingen wird. Die Wall Street für den Moment zumindest freundlicher unterwegs, zumindest was Dow Jones mit plus 0,6% betrifft. Und auch der S&P kann leichte Zugewinne verzeichnen. Die Technologiebörse Nasdaq leicht im Rückwärtsgang. Was sonst noch wichtig ist, darüber spreche ich jetzt. Die Märkte warten natürlich auf FED-Chef Jerome Powell und das werde ich für euch auch um 20 Uhr beziehungsweise in der Pressekonferenz um 20.30 Uhr dann live covern. Neben dem FED-Zinsentscheid ist das Thema des heutigen Tages zur Mitte der Woche natürlich Nvidia und das, was Jensen Huang alles an Enttäuschungsseufzern in den Himmel gelassen hat und er ist wirklich verzweifelt. Wir erinnern uns ja noch, wir haben ja gemeinsam die Nvidia-Zahlen gecovert. Und da war ja im Grunde noch so ein Silberstreif am Horizont, nämlich der chinesische Markt, den man so mit 3 bis 5 Milliarden taxiert hat. Und dann die Freigabe gestern in der Opening Bell, habe ich es gesagt, dass man einen abgespeckten Chip nach China wird entsenden können. Aber all das hilft nichts. Die Chinesen wollen nicht. Obwohl Donald Trump mit Xi am Freitag telefonieren will und soll, man jetzt in Madrid signifikante Fortschritte erzielt hat in Sachen Handelsabkommen, so wurde es zumindest vermeldet. Und trotzdem hat die chinesische Kartellbehörde auf der einen Seite die Übernahme von Malware sich genau mal angeschaut und gleichzeitig die chinesische Behörde, die Cyberspace Administration, so heißt die mit Namen, hat gesagt, nee, keine Chips von Nvidia, auch kein H20 und nichts anderes, weil wir wollen selber autark werden. Die Chinesen reagieren so, wie eine Macht reagiert, die sich nicht in eine Abhängigkeit bringen möchte, in dem Fall von den USA. Und sie lassen sich nicht diktieren, wer, was das Thema Chips, AI, KI betrifft, die Vorherrschaft auf dem Planeten hat.
Werbung. Ja, beim Trading an der Börse gibt es ja nun immer Bewegung. Wie man darauf reagiert, well, das ist die eigene Entscheidung. Und gerade aktive Trader wissen, bei jeder Entscheidung zählt nicht nur, was man handelt, sondern auch wie und wo man handelt. Es braucht die richtigen Funktionen. Denn was bringt jetzt der richtige Trade, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen? Genau da setzt mein heutiger Werbepartner an, TradeGate Direct. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt, also für Anleger, die direkten Marktzugang, Kontrolle und Transparenz wollen. Ihr handelt dort direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, ohne Intermediäre. Gerade in volatilen Märkten ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen, detaillierte Performanceberichte und ein wirklich breites Angebot an handelbaren Wertpapieren. Und das Trading selbst ist dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Was ich persönlich spannend finde, TradeGate Direct wurde von Börsenprofis gebaut für aktive Trader mit Fokus auf professionelle Infrastruktur und präzise Ausführung. Wer sich das genauer anschauen will, ein Depot könnt ihr in wenigen Minuten eröffnen. Den Link zu TradeGate Direct findet ihr wie immer in den Shownotes.
Es ist ähnlich wie Autos und ich meine, keine Bundeskanzlerin hat den Chinesen gesagt, baut ja keine guten Autos. So. Also es ist so ein bisschen, Jensen Huang ist enttäuscht, er ist mit Nvidia, und das muss man sich vergegenwärtigen, seit 30 Jahren am Markt. Die zuletzt geopolitischen und politischen Spannungen haben natürlich dazu beigetragen, dass die Umsätze für Nvidia eingebrochen sind. Wir berichten ja hier immer wieder vom Graumarkt und irgendwelchen 180 Millionen, die noch eingenommen werden konnten, weil irgendwelche Chips über Singapur gelaufen sind etc. etc. Aber die Chinesen haben auf diese ganzen Druckmittel überhaupt keine Lust und sie haben Alibaba, JD.com und wie die alle heißen untersagt, Nvidia-Chips zu kaufen. Das ist jetzt on hold. Und das, obwohl möglicherweise, wenn es um diesen ganzen Handelskonflikt geht, man ein bisschen die Tür einen Spalt aufgemacht hat für die Diplomatie. Man hat nämlich gesagt, okay, Sojabohnen könnten wir möglicherweise doch kaufen und vielleicht auch ein paar Boeing-Flugzeuge, ja, okay. Aber eben nicht die Chips. Und seid mir nicht böse, da spielt ja eigentlich die Musik. Ich verstehe auch die ganze Administration und das ganze Thema nicht so richtig, wenn ihr mich fragt. Die Alibaba-Aktie heute auf jeden Fall unter den Gewinnern zu finden, deutlich im Plus unterwegs als Folge dieser Meldung, weil man halt gesagt hat, okay, passt auf, wir müssen das in-house insgesamt hinbekommen und wollen die Abhängigkeit von Nvidia. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Aktie 1,5% gut verliert. Und jetzt ehrlicherweise doch so ein bisschen in so einem Abwärtsmodus unterwegs ist. Man sieht auf ganz klare Art und Weise Widerstände. Ich würde sagen, vom Aktien-, vom Kurslevel ist das so um die Marke von 180, ne, die 52-Wochen-Range bei 184. Seit April, wie gesagt, eine gute Performance hingelegt, die Aktie. Aber da ist jetzt einfach mal mit der Nachrichtenlage ganz, ganz signifikant der Deckel drauf. Das kann man gar nicht anders sagen. Wie gesagt, für Nvidia ein herber Rückschlag. Jensen Huang ist enttäuscht und er wird zitiert mit den Worten: Ich kann ja nicht dann einen guten Service liefern, wenn man mich oder uns von Nvidia nicht möchte. Also er nimmt es ziemlich persönlich und ich kann das irgendwie auch verstehen in einem so dynamischen und großen Markt, wo Nvidia immer wieder betont, man will sowohl die US-Amerikaner als auch die Chinesen mit Chips versorgen. Gleichzeitig, kleiner Wermutstropfen, Donald Trump weilt ja bei, jetzt hätte ich fast Prinz Charles gesagt, das ist ja mittlerweile King Charles in UK, hat einen riesen Tamtam bekommen und hat aber gleichzeitig im Gepäck für UK auch, nachdem ja die Zollverhandlungen relativ moderater abgelaufen waren in der Vergangenheit, jetzt auch weitere Investitionen. Gestern 30 Milliarden von Microsoft, heute wohl 15 Milliarden von Nvidia in Richtung KI-Infrastruktur. Da ja, würden wir hier in Deutschland von träumen. Ich erinnere mich nur an Intel und dass das ja irgendwie alles gar nicht so gut geklappt hat. So, der Fokus wird nachher sein, um 20 Uhr natürlich die Fed-Zinsentscheidung. Die cover ich mit euch dann live und wir werden gucken, was der Markt daraus macht. Und wir werden natürlich um 20.30 Uhr auch genau hinhören, was Jerome Powell sagt, wie die Dot-Plots ausgehen. Ich möchte aber, nachdem ich gestern schon so ein bisschen mich des Themas angenommen habe, euch nochmal ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, die ich ganz spannend finde. Also erstmal Polymarket kennt ihr bestimmt auch. Da kann man Wetten machen. Da seht ihr ganz gut abgetragen, wie sich die Entwicklung seit August, was die Wetten betrifft, in Richtung 25 Basispunkte, das ist die Basisannahme, mittlerweile hier 91% entwickelt hat. 0,5% Zinssenkung wird hier auf Polymarket und die sind eigentlich immer ganz akkurat unterwegs mit knapp 8% eingeschätzt. Keine Bewegung bei den Zinsen, 2,3% und logischerweise eine Zinsanhebung unter 1% macht ja auch sonst überhaupt gar keinen Sinn. Ich möchte aber mit euch mal eine folgende spannende Frage diskutieren, nämlich was würde eigentlich passieren, und das sehen wir hier an dieser Grafik, wenn wir nicht nur eine einmalige Zinssenkung bekommen, eine One and Done oder wie ich sie nenne, ein One-Hit-Wonder, sondern wenn wir einen Zinssenkungszyklus sehen. Und diese Grafik, die soll euch mal veranschaulichen, wie sich der S&P 500 entwickelt hat, immer nach Zinssenkungen und wohin der Markt dann gegangen ist. Der Durchschnitt des S&P 500 war nach der ersten Zinssenkung und einer Zinssenkungszyklusphase, dass er im Schnitt 23,5% verloren hat und 195 Tage gebraucht hat, das ist auf der X-Achse abgetragen, bis das Tief des Marktes erreicht gewesen ist. Da sind noch andere Jahreszahlen, ich möchte das kurz für euch einordnen. Wir nehmen mal die Dotcom-Blase, die wird ja aktuell mit dieser KI-Bubble auch immer wieder verglichen, 2001, 2002, da hat es sage und schreibe fast 450 Tage gedauert und die Märkte sind um gute 40% gefallen. 450 Tage hat es gedauert, bis wir das Tief erreicht hatten und die Market Lows. Also das ist vielleicht eine ganz interessante Entwicklung, weil alle sagen ja jetzt, ja, die Zinsen werden gesenkt, Zinssenkungszyklus und dann geht's ab wie die Luzi. Nie wieder schwach. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das heute, wenn es 25 Basispunkte, wie der Markt annimmt, kommt, dann ist es heute ein Sell the News. Sell the News, und dann könnte es unter Umständen sein, dass wir raus aus Tech, rein in Value. Warum? Bei Dow, S&P, Nasdaq haben wir All-Time-Highs gesehen. Beim Russell 2000 haben wir keine neuen All-Time-Highs gesehen. Der hat keine geschrieben. Und da könnte möglicherweise dann als erste Reaktion, weil man sagt, hey, investieren wird ja billiger, für die kleineren und mittleren Unternehmen wird es attraktiver, die können sich wieder etwas mehr verschulden, um innovativer zu sein. Möglicherweise außerdem die kleineren Unternehmen, und das darf man auch nicht vergessen, nicht so viel internationales Geschäft, also Zölle, Gegenzölle, diese ganze Thematik auch nicht so ausgeprägt. Und das könnte dann möglicherweise für den Russell 2000 sprechen und die Unternehmen da. Und dann könnte man sehen, es fehlen irgendwie noch so 40, 50 Punkte, aber dann könnte man sehen, dass da vielleicht ein neues Allzeithoch aufwarten könnte. Aber, und das hat die Grafik, die ich eben gerade eingeblendet habe, auch parat gehalten, on the long run eher mal Abschwünge. Und hier habe ich euch mal das FedWatch-Tool in einer etwas anderen Optik beigebracht oder mitgebracht. Da sehen wir quasi abgetragen die unterschiedlichsten FedWatch-Sitzungen. Ne? Jetzt ganz oben seht ihr den heutigen 17. September. Die Wahrscheinlichkeit eines Viertelbasispunktes ist 94% auf dem FedWatch-Tool. Dann für den 29. Oktober ein weiterer Viertelprozent Basispunkt, die Wahrscheinlichkeit 73,7%. Und dann, dass es im Dezember nochmal ein Viertelbasispunkt Prozent nach unten geht, 70,2 Prozentpunkte. Und dann sind sozusagen das, womit der Markt im Moment rechnet, nämlich im Januar, März, April, Juni, Juli, September des nächsten Jahres etc., sehen wir dann die Wahrscheinlichkeiten für weitere Zinssenkungen. Und die sind natürlich logischerweise für den Moment, wenn wir uns angucken, wann der Markt mit weiteren Zinsschritten rechnet, eher mal dann ab März des kommenden Jahres eingepreist. Also so die aktuelle Prognose. Und hier auch noch eine ganz spannende Grafik ist der SOFR Fixing. Das ist sozusagen der Refinanzierungssatz Overnight. Wie tatsächlich, und das ist ein bisschen anders als beim LIBOR, der ja auch so ein paar Schwächen hat, wenn ihr mich fragt, das ist der Refi-Finanzsatz und wie der sich entwickeln könnte, auch hier eine gewisse Projektion. Und natürlich in die Zukunft wird das extrapoliert. Das bedeutet, das Ganze ist etwas glattgezogener und links ist es so krubbelig, die Kurve, weil das der Realität entsprach. Und da sprechen natürlich ganz wichtige Faktoren rein. Warum ist diese Kurve wichtig? Ganz einfach, weil sie die Grundlage ist für die Berechnung von Derivaten und anderen Produkten und dem geflissenden Investoren deutlich anzeigt, wohin die Reise in Sachen Zinsen gehen könnte. So, da bin ich wieder. Also das nur mal als Faktoren, die heute wichtig sind in Sachen Fed. Die wollte ich euch nicht vorenthalten haben. In Madrid wurde zwischen den USA und China verhandelt und eigentlich lief es doch ganz gut. Sojabohnen, Boeings und so weiter. Was ist denn sonst noch Thema in den USA aktuell? Eines der wichtigen Themen ist, es gibt eine große Schere, die könntet ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr wollt, zwischen den Gutverdienern in Amerika und den nicht so Gutverdienern. Und gleichzeitig hat es auch was mit Demografie zu tun. Wir stellen nämlich in den USA fest, die Top 10% in den USA sind erstens im Durchschnitt älter, also jenseits der 48 Jahre, und sie sind für 49% des Konsums verantwortlich. Unglaublich. Und tatsächlich, immer mehr junge Leute haben das Problem, sie können sich kein Haus mehr leisten. Das durchschnittliche Alter, wo ein Amerikaner mittlerweile ein Haus oder eine Immobilie erwirbt, ist sage und schreibe 38 Jahre. Gleichzeitig sind ihre 401k-Accounts, also ihre Depots, die sie für die Altersvorsorge haben, natürlich viel niedriger, weil sie viel später angefangen haben. Und sie haben das Problem, der Hypothekenzinssatz ist Pi mal Daumen um die 6,8%. Also Hypotheken und Hauskaufen ist auch, was die Zinssituation betrifft, total unerschwinglich. Einer der guten Gründe, warum die Zinsen laut Donald Trump nach unten gehen sollen. So, ich lasse mal die ganzen Sachen in Europa so ein bisschen außen vor, will nur sagen, Lohnwachstum in Europa ist einigermaßen stabil. Die Inflation in UK im August im Rahmen der Erwartungen, Dienstleistungssektor plus 4,7%. Und man plant geopolitisch in Europa eine Drohnenmauer zu errichten an der Ostgrenze als Schutz gegen Russland. In Sachen Investitionen, Pharmafirmen können in UK Investitionen nicht mehr vollführen, sagen sie. Sie werden vor allen Dingen aufgrund der drohenden Zölle der USA in die USA gelockt. Und ich habe schon gesagt, Tech-Giganten wie Google, Microsoft und Co. investieren kräftig in UK. So, thematisch. Wir machen weiter mit Zahlen vor dem Opening. Da war General Mills unterwegs. Die Aktie auf einem 52-Wochen-Tief, minus 35%. Der Gewinn der Aktie eigentlich gar nicht so schlecht mit 86 Cent, nämlich sogar über den Erwartungen. Der organische Umsatz mit minus 3%, etwas schwächer als die erwarteten, minus 2,9%. Kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Die operativen und die Bruttomarge waren eigentlich besser. International kann man sich vor allen Dingen aufgrund des besseren Dollars besser entwickeln. Da steigert man den Umsatz um 4%. Erwartet waren nur 2,4%. Allerdings, der Ausblick für das Gesamtjahr wird nur bestätigt. Das bedeutet, jetzt im abgelaufenen Quartal lief es etwas besser als befürchtet. Aber der Gesamtjahresausblick wird nur bestätigt. Das bedeutet, es gibt Gegenwind und dementsprechend die Aktie heute unter Druck. Bei Unternehmensnachrichten aus der Automobilbranche stellen wir fest, dass Chinas Autoindustrie, und das wissen wir nicht erst seit heute, enorme Überkapazitäten produziert, die es nahezu unmöglich machen, Profitabilität herzustellen. Da nutzt auch die Produkt- und Modelloffensive auf der IAA nicht wirklich viel. Auf dem internationalen Flughafen in San Francisco darf mittlerweile Waymo seine Fahrzeuge einsetzen. Man hat eine Genehmigung bekommen, die Passagiere zum Flughafen zu fahren. Flughäfen, wisst ihr ja immer, neuralgische Punkte, ganz wichtig. Rivian haben Dienstag trotz der etwas schwächeren Aussichten in Sachen Aktien gut performt. Plus 5,3% ging es nach oben. Man will vor allen Dingen in Georgia eine neue Fabrik bauen. Der Spatenstich ist gemacht. Das bedeutet Optimierung der Steuerlast. Deswegen kann die Aktie auch steigen. Im Bereich, lasst mich schauen, Industrie und Energie schließt eine Kohlemine, 750 Stellen fallen weg. Amazon warnt bei einer Konferenz von JP Morgan, dass die Aufträge und Umsätze eher mal am unteren Ende der Spanne liegen. Also eine ganz klassische Gewinnwarnung, vor allen Dingen Schwäche im chinesischen und europäischen Markt, die das Ganze nach unten drücken. Die Ölmärkte könnten zumindest, was die Preise betrifft, für den Moment mal etwas steigen. Gestern die Meldung der internationalen Ölenergiebehörde, dass die Produktionskosten oder die Herstellungskosten von Öl zu 90% in bestehende und nur zu 10% in neue Ölfelder fließen und dementsprechend möglicherweise die Versorgung mit Öl trotz gewisser Kapazitätsausweitungen erstmal gedeckelt sein können. In Sachen M&A und IPO gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wer es von euch beobachtet. Die haben ja alle dieses Jahr an der Nasdaq ziemlich tolle Debüts hingelegt. Netscope möchte das auch machen. Man hat die IPO-Spanne von zuvor 15 bis 17 Dollar jetzt auf 17 bis 19 Dollar angehoben. Bei StubHub, der IPO-Preis wird bei 23,50 Dollar liegen. Das ist im Grunde die IPO, die Spanne der Bookbuilding, in der Mitte der Bookbuilding-Spanne. In Sachen M&A gab es auch in Deutschland eine Meldung. Jindal Steel möchte wohl ThyssenKrupp übernehmen. Und man kann es im Grunde so ein bisschen zusammenfassen. IPOs laufen gut. M&A-Aktivität in den USA hat auch zugenommen. Wir sehen im Industrie- und Energiesektor, vor allen Dingen in Europa, Schwächesituationen. So, kommen wir zu Tech, Media, Telekom News. Denn bei Apple sind die Verkäufe in China vor dem Release des iPhone 17 eingebrochen. Aber ich meine, wen wundert das, so ein Bloomberg-Artikel, wenn das neue Modell kommt und man sich davon erhofft, dass das Ganze mit Neuerungen um die Ecke kommt. Ich weiß nicht, ob ich es mir wiederholen soll. Ich denke noch tatsächlich drüber nach, um ehrlich zu sein. Man muss einfach mal schauen, was da los ist. In Sachen Alphabet gibt's in Sachen Gemini-App einen Erfolg im App Store. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die haben eine total coole KI-Bildgenerierungs-App, die heißt Nano Banana. Sie ist auf Platz 1 im Apple Store und damit konterkariert man so ein bisschen die Behauptung von Elon Musk, der sagte, ja, Apple würde natürlich immer nur die Suchmaschine bevorzugen. Auch ChatGPT ist etwas betroffen, man ist jetzt nur noch auf Rang 2 und ihr müsst euch das vorstellen, innerhalb von 10 Tagen hat man 23 neue Nutzer generieren können. Das ist wirklich extrem krass. Allein in den USA 12,6 Millionen Downloads der App. Man hat sich auch seitens des Unternehmens ein bisschen gewappnet und hat gewisse Verfügbarkeiten eingeschränkt. Aber das muss, also Nano Banana heißt das Ganze, für die, die es interessiert. So, Workday, der Investor Elliott investiert 2 Milliarden in das Unternehmen, beteiligt sich und lobt gleichzeitig das Management und die Strategie selbigen. In Sachen KI-Ausblick. Ja, die Bewertungen und Investitionen bleiben nach wie vor hoch. Es gibt eine gewisse Jagdstimmung, könnte man sagen. Es wird auch wieder als Argument hervorgerufen, dass man am Anfang eines Zyklus ist. Gleichzeitig sehen wir, wenn es darum geht, uns mal anzugucken, was ist eigentlich Return on Investment, bei sinkenden Kursen, also bei sinkenden Einnahmen, dadurch, dass das Ganze immer effizienter wird, weniger Energie verbraucht, weniger kostet pro Token, den man quasi generiert bei so einer Suche, ist die Frage, inwieweit diese Large Language Models in Sachen Innovation weiter voranschreiten. Also wie gesagt, Bildgenerierung, das ist, glaube ich, eins der nächsten großen Themen. Aber Large Language Model, das Thema ist so ein bisschen möglicherweise durch. Die Cashflows und wie gesagt die Returns of Investments eher mal in der Branche schwach und die Investitions, die CapEx-Ausgaben sind natürlich super, super, super hoch. Gleichzeitig gibt es die Leute, die sagen, nee, alles halb so schlimm, es ist eine Revolution und alles verändert sich und es ist keine klassische Blase. Deswegen kein Vergleich zur Dotcom-Blase 2001. Und die Frage wird einfach sein, vor allem wenn China sich entzieht und nicht mehr mitmacht, wie werden die Amerikaner durch ihre Handelspolitik im Grunde, und das sieht man in UK, weiter die Geschäfte unterstützen, fördern oder dadurch, dass sie 15% vom Umsatz haben wollen, das Ganze eher abwürgen, weil China ist halt schon ein sehr großes Land. Ich habe noch ein paar Analystenkommentare für euch zum Schluss dieser Opening Bell. Ich möchte die euch nicht vorenthalten. Bernstein hat sich die Hotels vorgenommen, Hyatt, Marriott, Intercontinental. Man hat die Kursziele allesamt deutlich nach oben genommen bei Hyatt und bei Marriott. Die Auskunft dazu heißt es, dass man langfristig ein positives Setup sieht, vor allen Dingen bei den Hyatt Hotels. Und was Marriott betrifft, die Aktie auf Outperform eingestuft, Kursziel 337 Euro. Die kurzfristige Schwäche sollte man zum Einstieg nutzen, denn langfristig sind die Perspektiven, was Hotels betrifft, positiv. Zu Carnival hat man sich seitens Barclays geäußert, das Kursziel angehoben. Man erwartet ein starkes drittes Quartal. Ich sprach ja eben von den 10% Menschen, die so viel Kohle haben, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Und die machen Kreuzfahrten. Juhu! In Sachen Technologie, da gab es bei Dell ein Upgrade, was das Kursziel betraf, auf $133. Gedämpfte Servererholung ist zwar das eine Thema, aber die KI-getriebene Stärke wird sich im Jahr, so der Analyst 2026, weiter fortsetzen. Bei Duolingo hat die City das Kursziel gesenkt von $400 to $375. Man bleibt bei der Kaufempfehlung. Die Produkte sind weniger spektakulär. Die Plattformverbesserungen sind zwar okay, aber auch kein Gamechanger. Deswegen nimmt man das Kursziel nach dem starken Lauf zuletzt eher nach unten. Bei McDonald's hebt die City Group das Kursziel auf $381. Die Aktie wird mit Kaufen eingestuft. Es ist eine Value-Initiative, die für das Jahr 2026 als Grund herangeführt wird, warum die Aktie laut dem Analyst ein gewisses Potenzial hat. Baidu wird von Jefferies empfohlen, ein starker Schluck aus der Pulle, Kursziel angehoben von $108 to $157. Kaufen, man sieht deutliche Fortschritte bei KI-Kunden und den Kunlun-Chip als Kurstreiber. Bei Cavana hat JP Morgan das Kursziel leicht angehoben, Loop Capital deutlich bei Netflix von $1,150 to $1,350. Kaufen, Upgrade von Hold, Optimismus für weiteres Wachstum voraus. Apple, trotz der Nachrichten eben, hat Morgan Stanley das Kursziel mit $240 angegeben. Man sieht, was die Supply Chain, also die Lieferkette betrifft bei Apple, gute Nachfrageinitiative für den Moment und geht davon aus, dass die Nachfrage nach dem iPhone 17 besser sein wird als für das iPhone 16 und da Apple Marktanteile wird möglicherweise zurück gewinnen können, vor allen Dingen im chinesischen Raum. Bei Micron hat sich Susquehanna zu Wort gemeldet, das Kursziel deutlich von $160 to $200 angehoben. Man erwartet am 23. September, also nächste Woche, ein Beat and Raise und die EPS-Schätzungen, das Potenzial pro Aktie liegt bei $20, so die Analysten. Bei Eli Lilly, Merck und Novo Nordisk gab es auch Anpassungen, die waren allesamt nach unten. Berenberg senkt das Kursziel für Eli Lilly, auch für Merck auf $90 im Fall von Merck. Die Rendite ist rückläufig und Research und Development, also die Forschungsausgaben, sind weiter im Rückwärtsgang. Bei Novo Nordisk ist möglicherweise ab einem Niveau von 425 dänische Kronen ein attraktives Einstiegsszenario. Aber, und der CEO wird als positiver Preistreiber gesehen, aber das Kursziel musste man anpassen von 610 auf 425 dänische Kronen. Ralph Lauren und Walmart werden von Barclays bzw. der Bank of America down bzw. hochgenommen. Walmart von der Bank of America auf Kaufen. Starkes Management-Feedback, Vorreiter im Agentic Commerce-Segment. So. Und wie gesagt, heute um 20 Uhr, kurz vor 20 Uhr, wenn die Fed Zinsentscheidung vermeldet wird, werde ich kurz das Ganze covern. Wir werden es durchgehen, uns die Marktreaktion angucken. Und um 20.30 Uhr gucken wir uns dann die Pressekonferenz an und hören Jerome Powell mal etwas genauer zu, was er denn so sagt, wie er den weiteren Weg in Sachen Zinspolitik gestalten wird. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sprechen und sehen uns nachher wieder. Bis dahin einen guten Handelstag. Macht's gut. Bis später. Ciao, tschüss.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.